Bist du je richtig verwirrt gewesen? Ich rede nicht von einer Verwirrung, die nur über ein paar Minuten hinweg vielleicht ist, dass man überlegt, was ist denn hier passiert und wo die Dinge sich dann so nach und nach ordnen, sondern ich rede von einer Verwirrung, die richtig lang anhaltend ist. Eine, die einen über längeren Zeitraum begleitet. Als ich im ersten Schuljahr war, war es üblich, dass wir als Kinder draußen gespielt haben, bis die Glocke läutete. Und dann haben wir uns aufgereiht mit unserer Klasse und die Lehrerin ist gekommen und hat uns dann ins Klassenzimmer geführt. Aber kann ja auch mal regnen. Und an dem einen Tag, wo es geregnet hat, war alles ziemlich durcheinander. Ja, wir wussten nicht, wo wir reingehen sollten, aber dass wir nicht draußen bleiben konnten, war klar. Und dann, also in diesem ganzen Wirrwarr, sind wir dann doch irgendwann im Klassenzimmer gelandet. Unsere Lehrerin, Frau McIntyre, hat Anweisungen gegeben, was wir machen sollten das nächste Mal, wenn es regnet. Und ich habe sie nicht verstanden. Ich habe nicht gewusst, was ich dann machen soll. Und gut, ihr denkt vielleicht, naja, so brutal, so schlimm ist das nun wirklich nicht. Sagt das einem verschüchterten Fünfjährigen, weil ich war nicht immer so der, der gern vor Menschen gestanden hat, wie ich vielleicht jetzt bin. Damals war das für mich wirklich äußerst beunruhigend. Ich hatte Angst vor dem nächsten Tag, an dem es regnen sollte, weil ich nicht wusste, was ich richtig machen sollte. Nee, wirklich. Und ihr kennt Frau McIntyre nicht. Man will ja nicht das Falsche machen. Aber ich kann es euch sagen, das ist jetzt keine Übertreibung, kein Scherz, die nächsten 12 Jahre danach, jeden Schultag, wenn es geregnet hatte, hatte ich ein mulmiges Gefühl. Es war wirklich so. Es war gewissermaßen eine Verwirrung, die bei mir geblieben ist. Etwas, was mich sehr tief geprägt hat. Ich habe mein Leben nicht ruiniert, nein, aber es war schon etwas, was einen sehr starken Einfluss auf mich hatte, was mich wirklich auf Jahre hin beunruhigt hat. Nun, ich kann es mir denken, dass die Maria Magdalena mehrfach dieses Gefühl gehabt haben muss. Sie ist jemand, die uns mehrfach in den Evangelien begegnet, eine Frau, wen Jesus geheilt hat. Er hat sie von Dämonen befreit, um es genauer zu sagen. Und sie ist Jesus dann gefolgt. Sie hat an ihn geglaubt. Sie war aber auch dabei, zum Fuß des Kreuzes, als Jesus gestorben ist. Und wenn man versucht, sich in ihre Lage zu versetzen, ich meine, die meisten von uns hier haben irgendwann jemanden verloren, der uns wichtig war. Und es muss nicht mal ein brutaler, frühzeitiger Tod gewesen sein, dass es uns zutiefst betrifft und betrübt. Und dann hatte sie keine Gelegenheit, gleich nach seinem Tod ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und in Palästina am Samstag durfte man praktisch nichts machen. Sie durfte nicht zu dem Grab gehen. Das heißt, sie musste bis Sonntag warten. Aber dann ist sie hingegangen. Und was für ein Gefühl muss sie gehabt haben, als sie da noch vor dem Sonnenaufgang zum Grab gegangen ist. Und was sie dort entdeckt hat. Ich möchte jetzt aus Johannes Evangelium die Verse, Kapitel 20, die Verse 1 und 2 lesen. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Nun, in den folgenden Versen danach wird erzählt, wie diese zwei Jünger, Petrus und Johannes, zu dem Grab gerannt sind, wie sie geguckt haben, wie sie auch völlig naja, verdattert, verloren, verwirrt waren. Wie kann das denn sein? Wo ist sein Leichnam hin? Und sie gehen dann auch verwundert weg. Und ich möchte dann weiterlesen ab Vers 10. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Marias Herz war mit Verwirrung und Verzweiflung belagert. Sie weiß nichts zu machen, außer dazustehen und zu weinen. Ich meine, man muss sich überlegen, sie redet mit Engeln und das beeindruckt sie nicht. So tief war diese Trauer, dass diese Männer da plötzlich erschienen sind, wahrscheinlich recht leuchtend da waren, das interessiert sie nicht. Leute können noch so leuchten um sie herum. Herr wurde getötet und jetzt fehlt sein Leichnam. Das ist eine enorm tiefe Betroffenheit, die sie da verspürt. Ist es etwas, was sie im Herzen so erschüttert, dass sie nur dastehen und weinen kann? An dieser Stelle kann man die Frage überlegen: Wie sollte die Welt sein? Also für Maria, Jesus war ein paar Tage zuvor an einem Kreuz gestorben. Da war sie selber dabei, das hat sie selber gesehen. Für Maria sollte sein Leichnam in dem Grab liegen. Und sie sollte die Möglichkeit bekommen, ihrem Herrn, ihrem Meister, die letzte Ehre zu erweisen. So sollten die Dinge sein. Nun, heute ist Ostersonntag. Und wir wissen etwas, was Maria zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber ich habe so das Gefühl, nach 2000-jähriger Kirchengeschichte, dass das uns vielleicht ein bisschen zu leicht über die Lippen geht. Jesus von den Toten auferstanden. Klar, habe ich schon mein ganzes Leben lang gehört. Aber haben wir wirklich einen Begriff dafür, eine Idee davon, was das bedeutet? Und die noch weiterführende Frage: Sind wir bereit, darin zu leben, wenn uns diese Bedeutung auch nur einigermaßen klar wird? Die Auferstehung Jesu war nicht nur irgendeine ungewöhnliche Geschichte. Wow, da ist etwas Besonderes passiert. Wow, das ist nichts Alltägliches. Nein, die Auferstehung Jesu bedeutet, dass eine völlig neue Realität in diese Welt hineingekommen ist. Dass die Regeln, die vorher gegolten haben, ausgehebelt sind. Die Realität hat sich verändert. Maria wusste Dinge, die sein sollten, wie die Sachen sein sollten nach der alten Ordnung. Unter der alten Ordnung sind Leute nicht einfach von den Toten auferstanden. Ich meine, ja, sie hat es bestimmt miterlebt, wie Jesus Menschen von den Toten erweckt hat, aber das war Jesus und er hat sie herausgerufen. Jetzt ist Jesus selber der Tote. Und für Maria gibt es da keinen mehr, der ihn herausrufen könnte oder sollte. Unter der alten Ordnung würden selbst die Menschen, die Jesus wieder zum Leben erweckt hat, die würden wieder sterben. Es ist null im Neuen Testament, absolut nichts, was uns andeuten würde, dass die Menschen die Erwartung hatten, dass diese Menschen, die wieder von den Toten auferstanden sind, dass sie nicht wieder sterben würden. Die hatten die Erwartung, dass die wieder sterben würden. Das war, wie die Dinge sind. Unter der alten Ordnung. Unter der alten Ordnung war die Hoffnung auf Besserung in der Welt, dass die politische Ordnung sich ändern würde. Oh, kennen wir das? Wir setzen unsere Hoffnung in? Vielleicht, wenn wir eine neue Regierung haben, vielleicht wird es dann besser. Vielleicht, wenn da in dem Land, wo eine Diktatur ist, wenn wir den aushebeln können und die bekommen eine neue Regierung, vielleicht wird es dann besser. Ja, hat so manche Enttäuschung in der Geschichte gegeben in dieser Hinsicht, ne? Unter der alten Ordnung war der größte Dienst, den Maria Jesus noch erweisen konnte, dass sie seinen Leichnam salbt. Und um das tun zu können, war sie dann auch bereit, seinen Leichnam zu holen und selber wieder ins Grab zu tragen. Aber lesen wir dann weiter in unserem Text. Johannes 20, ab Vers 16. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich zu ihm um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Er sagte ihren Namen und auf einmal ist die gesamte alte Ordnung ausgehebelt. Es bricht eine völlig neue Realität bei Maria ein, in die Welt hinein. Sie hatte schon viele Wunder erlebt. Sie wurde selber von 7 Dämonen befreit. Sie hatte gesehen, wie er gestorben ist. Aber jetzt steht er vor ihr, lebendig und herrlich. Nun, wir sind nicht nur hier zu Ostersonntag. Wir versammeln uns eigentlich sehr regelmäßig am Sonntag. Und über die letzten vielen Monate haben wir eine Reihe gemacht, das heißt die Geschichte, wo wir schon im Spätsommer letztes Jahr angefangen haben, durchgearbeitet haben, wie Gott in der gesamten Geschichte der Menschheit, in der gesamten Geschichte des Universums gewirkt und gearbeitet hat und wie er vom Anfang an einen Plan hatte, uns von der Last der Sünde, von dem Tod zu befreien. Und ja, wir haben wirklich am Anfang angefangen. 1. Mose 1 haben wir mit der Schöpfung begonnen und bis jetzt uns vorgearbeitet bis zu der Auferstehung Jesu. Und es geht dann weiter, das Ende der Zeit, das kommt so im Mai. Also könnt ihr euch darauf gefasst machen. Aber ich möchte, dass wir jetzt einen Moment lang wieder zu dem Anfang zurückgehen. Dass wir 1. Mose 1 uns nochmal anschauen. In 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 2, heißt es: Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut. Wüst, wirr, finster. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Wie oft erleben wir das auch in unserem Leben? Und genau das hat Maria erlebt. In Johannes 20, Vers 1 heißt es: Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab. Das Grab ist für uns das ultimative Bild der Finsternis, der Dunkelheit. Weil wie viel dunkler, wie viel trauriger wird es als im Grab? Und Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Es war wüst, es war wirr, es war dunkel. Das ist das, was Maria in diesem Moment erlebt hat. 1. Mose 1, 3, Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Johannes 20, Vers 16, Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. In diesem Moment ist ein Licht. Es ist nicht nur ein mentaler: Oh, hier hat sich was verändert. Wir reden von einem Licht, das in die schlimmste Dunkelheit hineinscheint, die schlimmste Dunkelheit erhellt. Neue Hoffnung, neues Leben, neue Schöpfung. 1. Mose 1, die Verse 4 und 5. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Erster Tag. Nochmal auf Johannes 20, 1 zurück. Am ersten Tag der Woche kam Maria. Lasst euch bitte nicht täuschen. Montag ist nicht der erste Tag der Woche. Es ist eine neue Schöpfung. Was wir hier sehen, ist, dass der Schöpfer erneut in seine Schöpfung hineingekommen ist und wieder etwas völlig Neues erschaffen hat. Es ist etwas, was er vom Anfang an geplant und beabsichtigt hat. Aber er will, dass wir sehen, dass er immer noch am Wirken ist, dass er immer noch neues Leben bringt, dass er immer noch der Schöpfer ist. Der Schöpfer, der spricht und Neues entsteht. Licht und Dunkelheit werden voneinander getrennt. Dieses Wirrwarr, von dem in 1. Mose 1, 2 gesprochen wurde, alles war durcheinander. Oh Mann, wir kennen das nur zu gut. Alles durcheinander, ne? Und Gott bringt Ordnung hinein. Er bringt neues Leben und neue Hoffnung. Maria stand vor dem Grab und weinte. Und Jesus ist zu ihr gekommen und hat mit ihr gesprochen. Zuerst hat sie ihn nicht erkannt. Komisch eigentlich, jemand, mit wem sie schon seit Jahren unterwegs war. Ja, und für uns kann es auch immer wieder mal sein. Ja, ich habe die Geschichten von Kindheit an gehört. Ich habe das alles schon mal gelesen. Ich habe das alles schon mal gehört. Du kannst mir nichts Neues erzählen. Vielleicht kann ich dir nichts Neues erzählen, aber er kann das. Und Jesus hat zu Maria gesagt: Maria. Und das Licht ist angegangen. Eine völlig neue Realität ist entstanden. Und genau diese schöpferische Macht ist hier und jetzt da, für dich. Gott möchte deinen Namen aussprechen, dass für dich eine völlig neue Realität entsteht, dass du die Welt völlig anders erlebst als je zuvor, weil du merkst, dass seine schöpferische Macht am Wirken ist. Nun klar, es ist in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet, dass irgendwelche Erklärungen gefunden werden müssen. Also ja, ein toter Mensch steht nicht zum Leben wieder auf. Also war das, das nach Jesu Kreuzigung, dass die Leute drüber nachgedacht haben, was Jesus gesagt hat. Und es wurde für sie ganz neu lebendig. Es war, als wäre er wieder da. Das sind die Erklärungen, die Vertuschungsversuche, die heutzutage versucht werden, um das irgendwie abzutun, dass Jesus auferstanden sein sollte. Ich habe manchen Menschen hier heute begrüßt, die gesagt haben: Der Herr ist auferstanden. Und ich habe freudig und mit Inbrunst geantwortet: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Weil die christliche Hoffnung ist nicht, dass wir diese Welt irgendwie ein bisschen besser machen können, wenn wir alle lieb und nett sind zueinander. Unsere Hoffnung ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt, in unsere Dunkelheit hineingekommen ist. Der wurde brutal an einem Kreuz geschlagen. Der wurde getötet, er wurde begraben, aber er ist leibhaftig, wahrhaftig und in Wirklichkeit und in der Zeit zum neuen Leben auferstanden. Nein, man kann das nicht mit naturwissenschaftlichen Dingen erklären. Das ist nicht möglich. Aber daher reden wir auch von dem christlichen Glauben, nicht von der christlichen Wissenschaft. Man muss Glauben haben, dass Gott da etwas Außergewöhnliches getan hat und dass er es heute noch tut. Das ist seine Einladung an dich. Und jeder versucht, das irgendwie rational zu machen, jeder versucht, das irgendwie auf den Boden der Tatsachen runterzuziehen, wird dich auf einen Irrweg führen. Jesus Christus ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Und nein, für die Leute damals war das nichts Alltägliches. Das war nichts, was sie erwartet haben. Die waren absolut sprachlos, als sie davon gehört haben. Ihr habt vielleicht auch mal die Geschichte von dem Thomas gehört, der nicht da war, als Jesus das erste Mal zu seinen anderen Jüngern erschienen ist. Und als Thomas dann wieder gekommen ist, haben sie gesagt, wir haben den Herrn gesehen, er lebt. Und Thomas sagt, aha, ja, ihr könnt mir vieles erzählen, aber so dumm bin ich dann auch nicht. Das glaube ich erst, wenn ich meine eigenen Hände in seinen Wunden legen kann. Und Jesus ist gekommen und hat ihm gesagt, hier Thomas, überzeug dich selber. Und Thomas konnte nur sagen, mein Herr und mein Gott. Und Jesus hat zu ihm gesagt, du hast geglaubt, weil du gesehen hast. Selig aber ist der, der nicht sieht und doch glaubt. Ja, ich weiß, für manche Leute, ich bitte dich, um deinen eigenen Schatten zu springen, über deinen eigenen Schatten zu springen. Ich bitte dich, ich lade dich dazu ein, etwas Unglaubliches zu glauben. Aber das ist unser Glaube. Es ist eigentlich etwas Unglaubliches. Aber Gott hat in seinen Sohn Jesus Christus eine neue Realität in unsere Welt hineingebracht. Ich hatte vorhin gesagt, die meisten von uns hier haben sicher schon mal jemanden verloren, der uns wichtig war. Und das hat uns sehr weh getan. Dieser Verlust ist auf keinen Fall, auf keine Art und Weise irgendwie klein zu reden. Aber die christliche Hoffnung, unsere Hoffnung in Jesus Christus ist gerade, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Dass es im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Leben gibt. Und das ist unsere Hoffnung. Und es wird uns in der Bibel ganz deutlich gesagt, diese Hoffnung bekommen wir, wenn wir uns auf Jesus Christus verlassen, wenn wir unseren Glauben, das heißt unser Vertrauen, in ihn setzen. Und es ist keine Frage, es gibt Stürme im Leben, es gibt Probleme und Schwierigkeiten, wo wir uns dann wirklich fragen, okay Gott, wo bist du jetzt? Und gerade in diesen Zeiten zeigt Gott auf das Kreuz und sagt, ich bin da, mittendrin, in der Dunkelheit, die du erlebst. Und ich will dir Licht bringen. Ich will dir neue Hoffnung und neues Leben geben. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Verse lesen. Die finden wir in dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, wo Paulus erzählt, in anderen Worten, was Jesus für uns getan hat. 2. Korinther 5, Abvers 17. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Neue Schöpfung. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi statt. Und Gott ist es, der durch uns mahnt, Wir bitten an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, natürlich könnte ich noch eine ganze Predigt darüber halten, das hebe ich auf. Ich möchte nur noch sagen, wenn du dich fragst, okay, wie geht das? Wie komme ich hin? Oder vielleicht sagst du, manche Leute können glauben, ich kann es eben nicht. In beiden Fällen, Gott lädt dich ein. Er sagt, rede mit mir. Vertrau dich mir an. Wir können im Gebet zu ihm kommen. Wenn du mit dem Gebet nicht so vertraut bist, eigentlich keine so schwierige Sache. Man muss keine besonderen Vokabeln vorher gelernt haben. Es ist eigentlich besser, wenn man das nicht tut, sondern dass man mit einem ehrlichen Herzen kommt und Gott sagt, was einem auf dem Herzen liegt. Sag ihm, was dich belastet. Sag ihm, was dir weh tut. Sag's ihm, wenn du sagst, ich kann jetzt nicht glauben. Ich kann es nicht überwinden. Sag es ihm. Und geh dann einen Schritt weiter. Und bitte ihn, sich dir zu offenbaren. Bitte ihn darum, dass du erleben kannst, dass er da ist. Sag ihm, was du Falsches getan hast. Und bitte ihn um Vergebung. Also es wird uns auch gesagt, wenn wir unsere Schuld vor ihm bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns aller Schuld. Es ist eine Freiheit, die kein anderer in dieser Welt dir bieten kann. Es ist eine Hoffnung, die alles andere übersteigt, weil sie erlischt selbst mit deinem eigenen Tod nicht. Gott selber lädt dich ein. Er möchte mit dir versöhnt sein. Er möchte dir näher kommen. Willst du seine Einladung annehmen? Wir wollen jetzt eine Zeit für das Gebet nehmen. Du kannst leise beten, du kannst laut beten. Und wie gesagt, man muss kein besonderes Vokabel vorher gelernt haben, man muss keine fein formulierte Sätze haben. Er ist wie ein Vater, wessen kleines Kind zu ihm kommt und irgendwas rausplappert, der Papa freut sich. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst, mit einem ehrlichen Herzen. Das ist alles, was er fragt. Das ist alles, was er erbittet.